Deutschlandfunk.
Hi, ich bin Katrin Ohlendorf und hier ist wieder der Hörsaal für euch, ein Podcast von Deutschlandfunk Nova. Bei uns gibt es die interessantesten wissenschaftlichen Vorträge für euch, zweimal in der Woche neu. Und in diesem hier geht es um Familienkonflikte sozusagen.
Wie äußern sich diese Konflikte? Nun, wir finden Antennengefechte, wir finden Beißereien. Individuen ziehen gegenseitig an Antennen und Beinen, sie applizieren Sekrete und sie stechen. Und je nach Kontext finden wir, dass diese Konflikte zu despotischen Dominanzhierarchien führen. Sie können zu Verletzung oder sogar zur Tötung einzelner Individuen im Staat führen. Und es kommt häufig vor, dass auch die Brut gefressen wird, vor allen Dingen die Eier.
Okay, keine Sorge, die Rede ist von Ameisen. Ja, und trotzdem klingt das alles ein bisschen brutal, finde ich, und auch verwunderlich vielleicht, weil so Insektenstaaten, die gelten ja doch als Muster an Kooperation und Arbeitsteilung. Tja, Leute, auch bei den Tieren ist es wie so oft, auf den ersten Blick mag ja alles tipptopp wirken, aber wenn man mal hinter die Kulissen schaut. Und genau das machen wir jetzt im Tierreich in Insektenstaaten. Jürgen Heinze hört ihr gleich. Er war bis 2024 Professor für Zoologie und Evolutionsbiologie an der Uni Regensburg. Sein Spezialgebiet, das sind staatenbildende Insekten und besonders die Evolution von Gruppenstrukturen und Fortpflanzungstaktiken bei Ameisen haben es ihm angetan. Als Prof, da ist er mittlerweile in Ruhestand, aber forschen tut er noch. Gerade erst im Februar 2026 hat er zusammen mit japanischen Forschenden eine Studie vorgestellt über eine neu entdeckte Ameisenart. Und zwar die einzig bislang bekannte, die sowohl auf Arbeiterinnen als auch auf Männchen verzichtet. Super interessant. Jetzt ist sein Thema aber zwischen Superorganismus und Polizeistaat, Konflikte und Konfliktlösung in den Staaten sozialer Insekten. Gehalten hat er den Vortrag am 2. Februar 2026 im Rahmen der schönen Reihe VHS Wissen Live. Das ist eine Gemeinschaftsinitiative von über 200 Volkshochschulen. Jürgen Heinze für euch.
Nun, wir leben auf einer Welt, die gekennzeichnet ist durch Ackerbau, durch Viehzucht, durch riesige Siedlungen und durch sehr komplexe Verkehrswege. Ich möchte aber nicht drüber reden, was dieser kleine Primat hier in den letzten 10.000 Jahren mit der Erde angefangen hat, sondern ich möchte Ihnen einen anderen Organismus vorstellen, der das schon viel länger und vielleicht auch sogar viel erfolgreicher tut, als wir das sind. Und das sind nämlich die Ameisen. Ameisen betreiben Ackerbau in Form von Pilzzucht. Sie betreiben Viehhaltung in Form von ihren Interaktionen mit Blattläusen und anderen pflanzensäftesaugenden Organismen. Sie haben riesige Siedlungen, unterirdische Nester, die teilweise mit einer extremen Struktur ausgestattet sind, sodass sie wirklich eben klimatisiert sind. Und sie haben sehr komplexe Verkehrswege, die teilweise auch wirklich über Tage freigehalten werden von irgendwelchen Störungen. Und Ameisen gibt es tatsächlich auch schon sehr viel länger, als es uns gibt. Ameisen gibt es seit mehr als 100 Millionen Jahren. Und der Homo sapiens, also unsere Art, entstand ja erst vor rund 300.000 Jahren. Das heißt, die Ameisen waren schon zugange, als es noch die Dinosaurier gab. Ameisen sind aus vielen verschiedenen Gründen extrem interessant. Sie zeigen eine große Formenvielfalt. Sie spielen in den Ökosystemen haben dort eine ganz, ganz große Bedeutung. Sie sind erstaunlich gut darin, miteinander zu kommunizieren. Sie sind interessant, weil sie vielfältige Interaktionen mit anderen Lebewesen haben. Und sie werden von uns genutzt, auch teilweise als Vorbild für die Robotik, in der Logistik, in der IT und so weiter. Und natürlich, und das ist das, worauf ich mich in meinem Vortrag konzentrieren werde, sind Ameisen Paradebeispiele für Kooperation und Sozialität. Was verstehen wir unter Sozialität? Nun, die meisten Tiere, wie dieser Seeigel, interagieren in einem gewissen Maß mit ihren Artgenossen. Also Seeigel und Seeigelinnen müssen irgendwie ihre Gameten austauschen, damit junge Seeigel auf die Welt kommen. Aber bei sozialen Tieren, wie beispielsweise bei diesen Präriehunden, gehen diese Interaktionen weit über Paarung und Brutpflege hinaus. Das heißt, Sozialität ist verbunden mit einer dauerhaften Kooperation und teilweise sogar mit Selbstaufopferung, in Anführungszeichen, wir würden das als Altruismus bezeichnen. Nun, was möchte ich Ihnen in meinem Vortrag erzählen? Ich werde Ihnen erstmal Insektenstaaten, speziell Ameisenstaaten, als neue Stufe in der Evolution vorstellen. Ich werde dann zeigen, dass Darwin das erstmal als unüberwindbares Problem für seine Evolutionstheorie sah. Ich möchte dann Ihnen näher bringen, dass Insektenstaaten Familienverbände sind und dass wir in diesen Staaten aber nicht nur Kooperation haben, sondern dass Konflikt quasi als Kehrseite der Kooperation unumgänglich ist. Mit diesen Konflikten möchte ich mich näher beschäftigen. Wir haben Konflikte um die Produktion männlicher Tiere durch Arbeiterinnen. Und diese Konflikte werden gelöst durch ein sogenanntes Policing und durch gegenseitige, in Anführungszeichen, Überwachung. Weiterhin möchte ich dann zu Ameisenmännchen übergehen. Auch dort gibt es natürlich Konflikte, Konkurrenz zwischen Männchen und Paarungschancen. Und das wird abgeschlossen damit, indem wir mal hinterfragen, was eigentlich Verwandtschaft, die ja in den Insektenstaaten eine ganz wesentliche Rolle spielt, wirklich bedeutet. Beginnen aber fangen wir mit der neuen Stufe in der Evolution an. Und da muss ich Ihnen ein Buch von John Maynard Smith und Ersad Mari kurz vorstellen, The Major Transitions in Evolution. Und hier wird letztendlich gesagt, dass durch Kooperation und Arbeitsteilung in der Evolution emergente Eigenschaften und neue Selektionsebenen entstehen. Das heißt, durch Kooperation von einfachen Einheiten entsteht etwas sehr viel Komplexeres mit neuen Eigenschaften. Gleichzeitig ist mit dieser Kooperation und Arbeitsteilung aber auch ein Verlust der autonomen Reproduktion verbunden. Nun, wo finden wir diese Major Transitions? Wo entsteht tatsächlich aus was Einfachem etwas Komplexeres in der Evolution? John Maynard Smith und Ersad Mari haben mehrere solche Major Transitions identifiziert, beispielsweise die Entstehung von Genomen, die Entstehung der komplexen eukaryotischen Zelle von Tieren und Pflanzen, die Evolution von Vielzellern und eben auch die Evolution von Insektenstaaten. Einfach um diese Beispiele näher zu erläutern, wir haben hier zu Beginn des Lebens letztendlich kleine Nukleinsäurestücke in der Ursuppe herumschwimmen, die sich unabhängig voneinander vervielfältigen, die also miteinander um Bausteine konkurrieren. Aber zu irgendeinem Zeitpunkt in der Evolution vor 3,5 oder noch mehr Milliarden Jahren kommt es dazu, dass diese kleinen Nukleinstücke miteinander kooperieren, dass sie kleine Genome oder Chromosomen bilden. Und die sind sehr viel erfolgreicher, als diese kleinen Nukleinstücke es vorher gewesen waren. Zweite Major Transition ist die Entstehung der eukaryotischen Zelle. Unsere Zellen sind ja viel komplexer als beispielsweise Bakterienzellen. Und unsere Zellen sind letztendlich dadurch verstanden, dass mehrere verschiedene Zelltypen miteinander kooperiert haben. Dass also eine Urzelle letztendlich andere Elemente in Anführungszeichen verschluckt hat, die dann letztendlich mit dieser Urzelle zusammen kooperieren und die eukaryotische Zelle von uns bilden. Weitere Major Transition, weiterer großer Übergang. Wir haben den Übergang von der Einzelligkeit, von Amöben beispielsweise, Kartoffeltierchen, zur Vielzelligkeit. Auch das ist jetzt mit emergenten Eigenschaften verbunden. Und ich glaube, Sie werden mit mir übereinstimmen, dass ein vielzelliges Tier, so wie es hier vor Ihnen steht, sehr viel leistungsfähiger ist als vielleicht 10 Billionen verschiedene Einzeller, die in irgendeinem Teich vor sich hin leben. Das heißt, es ist nicht die Vervielfältigung, sondern durch das Zusammenarbeiten vieler Zellen entsteht etwas komplex Neues. More is different, so wurde das formuliert mal von Philip Warren Anderson. Und das Gleiche finden wir auch bei der letzten Major Transition, die ich erwähnen möchte. Autonome Einzeltiere beginnen zusammenzuarbeiten und formen Tierstaaten. Das heißt, hier haben wir ein solitär lebendes Insekt, das muss sich sowohl um die Nachkommen kümmern, es muss aber auch Nahrung für sich und für die Nachkommen beiholen. Was wir bekommen in Tierstaaten, ist eine Arbeitsteilung. Es gibt hier ein Tier, was die Nachkommen produziert, während die anderen draußen in der gefährlichen Umwelt nach Nahrung für die anderen Individuen suchen. Also auch hier ist der Gesamtstaat, die Gruppe von sozialen Insekten, sehr viel leistungsfähiger als die gleiche Anzahl von solitär, von einzeln lebenden Insekten. Nun, Sie alle kennen soziale Insekten, Sie wissen, was Bienen sind, Sie wissen, was Ameisen sind und Sie wissen, dass die teilweise wirklich in sehr großen Staaten zusammenleben. Sie alle haben schon solche Ameisenhaufen gesehen und die Imkerinnen und Imker unter Ihnen, die kennen sich natürlich mit Honigbienen sehr, sehr gut aus. Und Sie wissen, dass es dort eben Kooperation gibt und dass es Arbeitsteilung gibt. Durch diese Kooperation und Arbeitsteilung können soziale Insekten Leistungen erzeugen, die man eigentlich von so kleinen Tieren überhaupt nicht erwarten würde. Termiten beispielsweise, die jetzt mit Bienen, Wespen und Ameisen nicht so sehr viel zu tun haben, bauen teilweise riesige Burgen, wie wir sie hier in Afrika sehen. Ameisen sind in der Lage, Brücken zu bauen und diese auch zu verwenden, um von einer Stelle zur anderen Stelle zu kommen. Und Sie wissen natürlich auch, dass Ameisen Straßen bauen, Straßen, die staufrei sind, wo man sich überlegen kann, wie die Ameisen das schaffen. Nun, in Insektenstaaten konkurrieren quasi als Individuum, als Einheit mit anderen solchen Staaten. Diese Kooperation und Arbeitsteilung führt letztendlich dazu, dass man den Insektenstaat als Superorganismus bezeichnet hat. Bert Hölldobler und E.O. Wilson haben dazu ein schönes Buch geschrieben. Diese superorganismische Aufstellung des Insektenstaats erklärt den enormen ökologischen Erfolg. Und wenn Sie mal drüber nachdenken, wo soziale Insekten wichtig sind in der Umwelt, dann wissen Sie natürlich, dass Bienen, Wespen, Ameisen eine enorm wichtige Rolle in der Bestäubung von Blütenpflanzen spielen. Sie spielen bei der Samenverbreitung eine sehr wichtige Rolle, im Nährstoffkreislauf insgesamt, in der Bodenaufbereitung und in der Bodendurchlüftung. Und natürlich spielen sie auch als Räuber oder als Beute eine ganz, ganz wichtige Rolle. Wenn man mit einer Waage durch den Regenwald läuft und alle Tiere, die einem da entgegenkommen, auf diese Waage stellt und hinterher dann ausrechnet, wie viel denn verschiedene Tiere an der gesamttierischen Biomasse im Regenwald ausmachen, dann stellt man fest, dass 30% der Biomasse im Regenwald allein durch Ameisen und andere soziale Insekten aufgestellt werden. Das heißt, Sie können allein schon daraus erkennen, wie wichtig in solchen Ökosystemen die sozialen Insekten sind. Nun, dazu kommt jetzt, dass wir bei sozialen Insekten die Kooperation in hohem Maße haben und wir haben auch aufopferndes, altruistisches oder selbstmörderisches Verhalten. Vielleicht sind Sie schon mal von einer Biene gestochen worden und Sie wissen, dass der Bienenstachel in der Haut von uns stecken bleibt und wenn die Biene wegfliegt, dann tötet sie sich quasi selbst, weil sie sozusagen den Arsch aufreißt, weil der Stachel mit den Widerhaken in unserer Haut hängen bleibt. Und die Biene, die wegfliegt, die wird letztendlich zugrunde gehen. Das heißt, sie opfert sich auf, in Anführungszeichen, für den gesamten Bienenstaat. Und das Gleiche gibt es auch bei Ameisen. Diese Ameise hier hat riesige Drüsenpakete auf dem Rücken. Und wenn man die ärgert, dann platzt die und überschüttet den Angreifer letztendlich mit klebrigen Sekreten. Sie begeht dabei in Anführungszeichen auch wieder Selbstmord. Die Frage ist natürlich jetzt, ob solche altruistischen, in Anführungszeichen, selbstmörderischen Ameisenkasten ein Problem für die darwinsche Evolutionstheorie darstellen. Wenn wir über Evolution reden, müssen wir auch über Charles Darwin reden. Und Sie wissen, dass Charles Darwin 1859 postuliert hat, Konkurrenz ist eine Triebkraft der Evolution. Ja, jeder gegen jeden. Das führt zu Konflikt und zu egoistischem Verhalten. Auch das wieder in Anführungszeichen gesetzt. Es wird so häufig umkleidet in blutrünstige Metaphern, wie beispielsweise Survival of the Fittest oder aus einem Gedicht von Alfred Lord Tennyson, Nature Red in Tooth and Claw. Das heißt, überall sehen wir Konkurrenz zwischen Individuen. Und wenn wir rausgehen in die Natur, dann sehen wir das tatsächlich auch. Also beispielsweise haben wir hier oben die Hyänen, die um eine Ressource kämpfen. Wir haben die Schildkröten oder die Giraffen, die um Paarungspartner kämpfen. Das heißt, überall sehen wir letztendlich in Anführungszeichen egoistisches Verhalten. Und dann haben wir aber auch diese Kooperation bei Ameisen, bei Bienen, bei manchen sozialen Blattläusen oder hier unten bei den sozialen Nacktmullen. Wie kommt das? Wie kann Kooperation zwischen eigentlich egoistischen Einheiten entstehen? Charles Darwin, ohne dass ich das jetzt alles vorlesen möchte, hat tatsächlich gesagt, das könnte für meine Evolutionstheorie ein großes, unüberwindbares Problem sein. Aber Charles Darwin hat auch die Lösung für dieses Problem gefunden. Er hat nämlich gesagt, es kann sein, dass die natürliche Selektion, die ja eines der zentralen Aussagen der Evolutionstheorie ist, dass diese natürliche Selektion auch auf dem Niveau der Familie angreifen kann. Das ist eine Zeit lang dann vergessen worden. Es gab dann immer mal wieder Evolutionsbiologen wie J.B.S. Haldane, die das in bestimmten Metaphern ausformuliert haben. J.B.S. Haldane soll beispielsweise gesagt haben, dass er sich aufopfern würde für 2 Brüder oder 8 Cousins. Und er hat damit letztendlich Darwins Idee auch mathematisch schon vorformuliert. Es hat aber noch etliche Jahre länger gedauert, bis Bill Hamilton seine Inclusive Fitness Theory vorgestellt hat, nämlich die Theorie der Verwandtenselektion. In dieser erklärt er letztendlich sehr einfach, wie es zu Kooperation zwischen eigentlich egoistischen Individuen kommen kann. Und die vermeintlich einfache Erklärung dafür ist in dieser Ungleichung versteckt, C kleiner r mal b. Es sieht sehr einfach aus, aber tatsächlich überlegen seit 60 Jahren Leute, was das eigentlich genau bedeutet. Und es wird immer noch kontrovers diskutiert teilweise. Ich möchte versuchen, Ihnen an einem hypothetischen Beispiel dieses C kleine r mal b als Grundlage der Kooperation näher zu bringen. Nehmen wir an, wir haben hier 2 hypothetische Vögel und jeder dieser Vögel kann im Lauf seines Lebens 2 Eier legen und 2 Nachkommen heranziehen. Nun haben wir aber eine Veränderung bei dem linken Vogel, der verzichtet auf seine eigenen Eier. Das heißt, er hat Kosten C in Höhe von 2 Eiern und stattdessen hilft er dem anderen Vogel bei der Brutaufzucht. Er versorgt ihn und die Nachkommen mit Nahrung und so weiter. Und dadurch kann der andere Vogel 6 zusätzliche Eier legen. Das heißt, wir haben einen Benefit von 6 Eiern. Was wir jetzt noch wissen müssen, ist, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass das Genmaterial von dem linken Vogel auch in den Nachkommen des rechten Vogels vorhanden ist. Und hier kommt die Verwandtschaft mit rein, die Relatedness. Eher in dem Fall nehmen wir mal an, dass wir hier Schwestern haben, dann ist der Verwandtschaftsgrad 0,5 und Sie können leicht ausrechnen, dass in dem Fall Hamiltons Ungleichheit auflöst. 2 ist nämlich kleiner als 0,5 mal 3. Das heißt, in diesem hypothetischen Beispiel lohnt es sich tatsächlich für den linken Vogel, dem rechten Vogel, der Schwester, zu helfen, weil dadurch mehr Kopien der eigenen Gene in die nächste Generation kommen. Das heißt, der vermeintliche Altruismus des Individuums ist tatsächlich der Egoismus der eigenen Gene. Was Hamilton hier aufgreift und was später eben publik gemacht worden ist von Richard Dawkins in seinem Buch The Selfish Gene, ist letztendlich die Idee, dass Selektion an den Genen angreift und nicht direkt am Individuum. 2 Begriffe will ich hier jetzt noch erklären, und zwar einmal den Begriff der direkten Fitness. Das sind die direkten Nachkommen eines Individuums und die indirekte Fitness, das sind die Nachkommen, die durch die Hilfe eines anderen produziert werden können. Und beides zusammen, indirekte und direkte Fitness, das wäre die Gesamtfitness oder Inclusive Fitness. Nun, was wichtig ist, ist dieses R. R darf nicht 0 sein, sonst geht diese Ungleichung nicht auf. Das heißt, Altruismus und Selbstaufopferung funktioniert innerhalb von Familien. Und tatsächlich sind Insektenstaaten Familien. Das heißt, egal ob wir jetzt einen Ameisenstaat angucken oder einen Wespenstaat oder einen Staat von irgendwelchen sozialen Blattläusen oder auch eine Kolonie von Nacktmullen, sind natürlich keine Insekten, sondern Wirbeltiere, Säugetiere. Überall dort haben wir signifikante Verwandtschaft. Das heißt, hier haben wir mehr oder weniger große Familien, die zusammenleben. Aber einige sind engere Familien als andere. Wenn wir mithilfe von genetischen Methoden diesen Verwandtschaftsgrad R in diesen Sozietäten bestimmen, dann sehen wir, dass der von etwas über 0 bis zu 1 bei rein klonalen Sozietäten schwankt. Die Frage ist jetzt natürlich, wie wirkt sich denn diese große Bandbreite von Verwandtschaftsgraden auf die Struktur des Insektenstaats aus? Wodurch bekommen wir überhaupt so unterschiedliche Verwandtschaften? Nun, das hängt davon ab, ob die Königin sich einfach oder mehrfach paart. Es hängt davon ab, ob wir eine oder mehrere reproduktive Königinnen im Staat haben, wie eng die Königinnen miteinander verwandt sind und so weiter. All das wirkt sich auf den Verwandtschaftsgrad der Individuen im Staat aus. Und umgekehrt wirkt sich der Verwandtschaftsgrad aus, beispielsweise auf den Polyphenismus, auf die Produktivität und so weiter in der Kolonie. Aber vor allen Dingen, und da möchte ich jetzt drüber reden, wirkt es sich aus auf den Konflikt im Staat. Man ist vielleicht überrascht, wenn man hört, dass es in Insektenstaaten Konflikte gibt. Wir haben ja gerade gesagt, Insektenstaaten sind dadurch gekennzeichnet, dass wir eine ganz, ganz tolle Kooperation haben. Aber die Verwandtenselektion oder die Theorie der Verwandtenselektion sagt auch Konflikte vorher. Und zwar ganz unterschiedliche Konflikte um die Investition in Fortpflanzung, ob man neue Nachkommen produziert, Männchen, Weibchen und so weiter, oder ob die Kolonie weiter wächst. Es gibt Konflikte um die Investition in weibliche versus männliche Geschlechtstiere. Die sogenannte Sex-Ratio ist hier entscheidend. Es gibt Konflikte um die Herkunft der Männchen, und da werde ich gleich ausführlicher drüber reden. Es gibt Konflikte um die Aufteilung der Reproduktion zwischen den Königinnen, wenn wir mehrere Königinnen im Staat haben. Und es gibt Konflikte auch um die Kastendifferenzierung, das heißt, ob eine Larve sich zu einer Jungkönigin oder zu einer Arbeiterin entwickelt. Solche Konflikte gibt es also, zumindest auf dem Papier. Aber Sie können leicht verstehen, dass der ökologische Erfolg von Insektenstaaten davon abhängt, wie gut die Konflikte innerhalb der Gruppe gelöst werden. Wenn in der Gruppe dauernd Kämpfe vor sich gehen, dann wird diese Gruppe nicht sehr erfolgreich sein in der Konkurrenz mit anderen solchen Gruppen. Nun, es gibt also diese Konflikte, zumindest auf dem Papier, aber wir können die tatsächlich auch im Labor oder auch in der Natur sehen. Und was wir da sehen, ist, dass es eben aggressive Interaktionen zwischen nah verwandten Tieren im Nest gibt. Und diese Konflikte treten auf zwischen der Königin und den Arbeiterinnen. Wir finden Aggression zwischen Arbeiterinnen, zwischen verschiedenen Königinnen. Und in der zweiten Hälfte meines Vortrags gehe ich darauf ein. Wir finden auch Konflikte zwischen den männlichen Tieren. Wie äußern sich diese Konflikte? Nun, sehr unterschiedlich, je nach Art. Wir finden Antennengefechte, wir finden Beißereien. Individuen ziehen gegenseitig an Antennen und Beinen. Sie applizieren Sekrete und sie stechen. Ameisen können, oder viele Ameisen können durchaus stechen. Und je nach Kontext finden wir, dass diese Konflikte zu linearen oder zu despotischen Dominanzhierarchien führen. Sie können zu Verletzung oder sogar zur Tötung einzelner Individuen im Staat führen. Und es kommt häufig vor, dass auch die Brut gefressen wird, vor allen Dingen die Eier. Nun, warum haben wir diese Konflikte? Und wie gesagt, ich möchte das am Beispiel der Reproduktion durch Arbeiterinnen näher erläutern. Hier haben wir einen ganz, ganz einfachen Stammbaum von einem ganz einfachen Insektenstaat. Wir haben hier eine Königin, die paart sich mit einem einzigen Männchen. Und das hier sind Arbeiterinnen. Und Arbeiterinnen bei Ameisen, genau wie bei Bienen oder bei Wespen, sind nicht in der Lage, sich selbst zu verpaaren. Aber sie sind in der Lage, aus unbefruchteten Eiern eigene männliche Nachkommen zu produzieren. Und wenn wir uns anschauen, wie eng verwandt die Arbeiterinnen mit den verschiedenen Männchen in der Kolonie sind, dann sehen wir, dass sie am engsten verwandt sind mit ihren eigenen Söhnen. Sie sind sehr wenig verwandt aufgrund der haplodiploiden Geschlechtsbestimmung mit ihren Brüdern, das heißt den Söhnen der Königin. Und sie sind sogar enger verwandt mit ihren Neffen, das heißt den Söhnen anderer Arbeiterinnen, als sie es mit ihren Brüdern sind. In einem solchen einfachen Staat mit einer Königin, die von einem Männchen begattet worden ist, wir sprechen hier von Monogynie und Monandrie, würde man erwarten, dass aufgrund der Verwandtschaftsverhältnisse die Arbeiterinnen die Männchen produzieren. Wenn wir einen komplexeren Staat haben, wo die Königin sich nicht nur mit einem Männchen, sondern mit zwei Männchen verpaart, dann sieht es allerdings anders aus. Weil dann haben wir nicht nur die Verwandtschaftsverhältnisse, die wir hier in diesem blauen Bereich haben, sondern haben wir auch wenig enge Verwandtschaftsverhältnisse zwischen Halbgeschwistern. Und natürlich ist diese blaue Arbeiterin mit den Söhnen einer Halbschwester viel weniger eng verwandt, 0,125, als mit ihren Brüdern. Das heißt, wenn wir hier jetzt eine Königin haben, die mit mehreren Männchen sich verpaart hat, oder auch wenn wir mehrere verwandte Königinnen im Staat haben, dann würden wir erwarten von den Verwandtschaftsverhältnissen her, dass Arbeiterinnen ihre Brüder über Halbneffen bevorzugen. Tatsächlich gab es sehr einflussreiche Publikationen, in denen gesagt wurde, ja, das finden wir auch in der Natur. Arbeiterinnen in monogynen, monandrischen Staaten ziehen Neffen ihren Brüdern vor. Und wo wir Polygynie haben oder wo die Königin sich mit mehreren Männchen verpaart hat, dort ziehen Arbeiterinnen ihre Brüder den Neffen oder Halbneffen vor. Wenn man sich das aber noch mal genauer anschaut und nicht nur einige wenige Ameisenarten oder soziale Insektenarten näher anschaut, dann stellt man fest, dass Arbeiterinnen der meisten Arten keine Eier legen und die Eier anderer Arbeiterinnen zerstören, und ganz unabhängig von der genetischen Struktur. Ja? Das heißt, wir haben das beim monandrischen Temnothorax-Arten näher untersucht. Es gibt hier keine oder kaum Evidenz für Männchenproduktion durch Arbeiterinnen, auch wenn wir das aufgrund der Verwandtschaftsverhältnisse erwarten würden. Wie kommt das? Wie kann man hier jetzt erklären, dass es zwischen den Vorhersagen und den empirischen Befunden einen so großen Unterschied gibt? Nun, da kommt jetzt natürlich ins Spiel, dass wir die Rechnung ohne die Wirtin gemacht haben. Denn natürlich gibt es auch die Königin noch in diesem Staat. Und gerade bei kleinen Staaten mit nur ein paar hundert Individuen kann die Königin aggressiv verhindern, dass Arbeiterinnen Eier legen, auch wenn die Arbeiterinnen das tatsächlich eigentlich wollten. Wir sprechen hier von einem Queen Policing. Und die Arbeiterinnen können zwar teilweise Eier legen, aber diese Eier, wie man das hier sieht, werden dann von der Königin sehr schnell aufgefressen. Aber wir finden zusätzlich neben diesem Queen Policing auch etwas, was wir als Worker Policing bezeichnen. Das heißt, nicht nur die Königin geht aggressiv gegen eierlegende Arbeiterinnen vor, sondern auch andere Arbeiterinnen gehen aggressiv gegen eierlegende Arbeiterinnen vor. Wir können ein schönes, einfaches Experiment machen. Wir haben das bei Temnothorax gemacht. Wir haben eine Kolonie. Hier ist die Königin in Rot und alles andere sind Arbeiterinnen. Was wir jetzt machen, ist, dass wir dieses Nest halbieren. Und nach einiger Zeit können wir sehen, dass in dem königinlosen Teil eine Arbeiterin beginnt, Eier zu legen. Wenn wir jetzt die Trennung zwischen diesen beiden Koloniehälften wieder aufheben, dann stellen wir fest, dass diese eierlegende Arbeiterin von anderen Arbeiterinnen attackiert wird. Und zwar sowohl von Arbeiterinnen, die vorher bei der Königin waren, als auch von welchen, die nicht bei der Königin waren. Wie gesagt, das ist eigentlich im Widerspruch zu den Erwartungen. Und wir haben über lange Jahre versucht herauszufinden, was eigentlich erklärt, warum es zu Worker Policing und zu Selbstbeschränkung kommt, obwohl wir eigentlich genetische Vorteile durch Arbeiterinnenproduktion erwarten würden. Und hier kommen wir wieder zu Hamiltons Ungleichung, C kleiner a mal b. Das heißt, nicht nur der Verwandtschaftsgrad ist wichtig, sondern auch das Kosten-Nutzen-Verhältnis C und B müssen wir betrachten. Und tatsächlich entstehen durch eierlegende Arbeiterinnen Kosten für die Gesamtfitness aller Arbeiterinnen. Zum einen kommt das durch ineffiziente Reproduktion. Das hier sind die Ovarien von einer Honigbienenkönigin. Das sind die Ovarien von einer Arbeiterin. Und Sie sehen, dass tatsächlich die Arbeiterinnen überhaupt nicht für das Eierlegen spezialisiert sind. Sie sind sehr ineffiziente Eierleger und deswegen kann es sein, dass die eben letztendlich dann an der Eiablage gehindert werden. Weiterhin, auch wenn wir diese großen Unterschiede nicht haben, kommt es zum Konflikt zwischen den Arbeiterinnen, wenn Arbeiterinnen die Möglichkeit haben, Eier zu legen. Weil jede Arbeiterin ist ja mit ihren eigenen Söhnen enger verwandt als mit ihren Neffen. Ja, 0,5 ist höher als 0,375. Das heißt, es gibt hier einen Konflikt. Dieser Konflikt führt, wenn wir die Königin entfernen, zu aggressiven Interaktionen zwischen den Arbeiterinnen. Und diese aggressiven Interaktionen können teilweise extrem kostspielig sein. Hier ist die Stoffwechselrate relativ zur Aktivität dargestellt. Hier in einer Kolonie mit Königin und hier am gleichen Tag, nachdem die Königin entfernt wurde. Und Sie sehen, dass der Energieverbrauch der Kolonie deutlich ansteigt aufgrund der aggressiven Interaktionen zwischen den Arbeiterinnen. Weiterhin wissen wir, dass eierlegende Arbeiterinnen in Anführungszeichen egoistisch und faul werden. Sie vermeiden teure Aktivitäten, wie beispielsweise die Verteidigung des Nests. Es gibt außerdem dann das Problem, dass wenn zu viele Arbeiterinnen Eier legen, dass es ein Missverhältnis zwischen Brut und Arbeiterin gibt. Und wir haben das bei einer speziellen Ameise untersucht, die sehr interessant ist. Die kommt aus dem Bereich der Karibik und Mittelamerikas. Die hat den schönen Namen Platyturia punctata und sie ist telitrog-parthenogenetisch. Was bedeutet das? Hier können Arbeiterinnen aus unbefruchteten Eiern nicht nur Männchen produzieren, sondern sie können neue Arbeiterinnen produzieren. Und die Kolonien sind letztendlich Klone. Das heißt, der Verwandtschaftsgrad R ist in vielen Kolonien gleich 1. Nichtsdestotrotz finden wir hier Konflikte. Diese Konflikte führen letztendlich dazu, dass in jedem Staat nur ein einziges Individuum Eier legt. Das wird durch Dominanzhierarchien aufrechterhalten. Es gibt also Aggressionen gegen andere Individuen im Staat, die anfangen, Eier zu legen. Das ist eine sehr interessante Publikation, denke ich, die wir vor 20 Jahren oder 23 Jahren dann veröffentlichen konnten. Warum ist das so? Obwohl wir eigentlich keine Vorteile haben, dadurch, dass nur eine Arbeiterin Eier legt, finden wir, dass solche Dominanzhierarchien aufgebaut werden. Und unsere Hypothese war, dass wenn zu viele Arbeiterinnen Eier legen, dann wird die Brut nicht mehr vernünftig versorgt. Was wir gemacht haben, ist, dass wir mehrere Kolonien von dieser Art Platyturia punctata genommen haben. Wir haben deren Brut entfernt, haben die Brut durcheinander gemischt und haben die Brut zurückgeteilt. Und zwar so, dass manche Kolonien genau die gleiche Menge an Brut bekommen haben, wie sie vorher hatten, während andere Kolonien die doppelte Menge an Brut bekommen haben. Und damit haben wir letztendlich so getan, als wäre in dieser Kolonie eine zweite Arbeiterin mit der Eiablage beschäftigt. Und was wir festgestellt haben, ist, dass in diesen manipulierten Kolonien innerhalb relativ kurzer Zeit Larven verloren gegangen sind, sodass innerhalb von 20, 30 Tagen letztendlich die Zahlenverhältnisse Arbeiterin zu Larve sich den Kontrollkolonien angeglichen haben. Und dieses Angleichen, das ging letztendlich dorthin zu den natürlichen Arbeiterin-pro-Larven-Verhältnissen, die wir auch in der Natur gefunden haben. Das Letzte, was ich hier noch erwähnen möchte, ist, dass die Arbeiterinnen unter Umständen auch deswegen keine Eier legen, weil sie nur unvollständige Informationen haben. Wenn sie ein Ei legen, müssen sie letztendlich ein anderes Ei aus der Kolonie rauswerfen oder nicht versorgen. Wenn sie aber nicht unterscheiden können zwischen ihren eigenen Eiern, den Eiern der Königin und den Eiern anderer Arbeiterinnen, dann riskieren sie, dass sie die eng verwandten Eier der Königin, weibliche oder befruchtete Eier, rausschmeißen und sie durch weniger eng verwandte eigene Männchen ersetzen. Um das zusammenzufassen, wir bekommen hier letztendlich durch Arbeiterinnenreproduktion eine verringerte Produktivität der Gesamtkolonie. Dies führt dazu, dass die mittlere Gesamtfitness von allen Individuen absinkt. Und dies führt letztendlich dazu, dass es Worker-Policing gibt oder letztendlich im letzten Schluss auch ein Selbst-Policing, dass die Arbeiterinnen erstmal gar nicht anfangen, ihre Eierstöcke zu entwickeln. Nun, Worker-Policing, da steckt ja das Wort Police drin, Polizei. Das heißt, es gibt offensichtlich in den Staaten Individuen, die dafür sorgen, dass Eier, die unrechtmäßig in Anführungszeichen gelegt worden sind, entfernt werden oder dass die unbotmäßigen Arbeiterinnen, die da Eier legen, bestraft werden, auch wieder in Anführungszeichen. Und wer ist denn eigentlich diese Polizei? Wir haben das bei einer tropischen Ameise, Pachycondyla inversa, näher untersucht und wir haben festgestellt, dass es eine sehr ungleiche Verteilung von Policing-Attacken über die verschiedenen Arbeiterinnen gibt. Das ist die Anzahl Arbeiterinnen und Sie sehen, dass die meisten eigentlich überhaupt nicht ein solches Policing betreiben. Es gibt aber welche, die sehr viel solcher Policing-Attacken unternehmen. Das ist letztendlich die Polizei. Und was wir weitergefunden haben, ist, dass diese Polizei jetzt nicht irgendwie Individuen sind, die generell sehr aggressiv sind, sondern die sind nur aggressiv im Bereich des Nestes, der eigenen Kolonie. Sie sind nicht an der Verteidigung des Nests gegen Fressfeinde beteiligt. Das sieht man also hier, die Individuen, die Policing machen, die sind an der Kolonieverteidigung kaum beteiligt und umgekehrt, diejenigen, die das Nest verteidigen, die sind am Policing nicht beteiligt. Warum gibt es eine solche Policing-Elite? Wir haben dieses Experiment mit der Teilung der Kolonie und dann der Beobachtung von Worker-Policing nochmal wiederholt bei einer Ameise, Temnothorax unifasciatus, die man hier auch in der Umgebung finden kann. Und wir sehen also auch hier, nachdem wir die Kolonieteilung wieder aufheben, wird dieses blaue Individuum attackiert. Jetzt haben wir aber nicht nur lauter anonyme Arbeiterinnen hier in der Kolonie, sondern die sind alle individuell markiert. Und jetzt können wir schauen, was passiert, wenn wir die Königin ein zweites Mal entfernen. Wer wird da jetzt letztendlich dominant und fängt an, Eier zu legen? Und was wir festgestellt haben, ist, dass es gerade diese Police-Individuen sind, dass es die Polizei ist, die selbst dann anfängt, Eier zu legen. Das heißt, neue Eierlegerinnen sind letztendlich in den meisten Fällen welche, die vorher aggressiv gegen andere Eierlegerinnen vorgegangen sind. Dieses Worker Policing erhöht also die mittlere indirekte Fitness aller Individuen, das hatte ich ja gezeigt, aber zusätzlich erhöht es auch die potenzielle direkte Fitness der aggressiven Arbeiterinnen, dadurch, dass sie beim Entfernen der Königin eine bessere Position in der Hierarchie der Arbeiterinnen haben. Wir haben das als Selfish Policing, also als egoistisches Policen bezeichnet. Ähnliche Studien wurden auch bei Honigbienen gemacht, da hat man ähnliche Dinge gefunden und in einem Artikel in Nature vor einigen Jahren wurde letztendlich der Honigbienenstaat als Polizeistaat erwähnt. Und es ist also so ein bisschen etwas, wie wir es aus 1984 kennen, Big Brother is watching you, gegenseitige Überwachung, Bestrafung und so weiter. Nur wobei hier natürlich es für die Staaten von Bienen, Wespen und Ameisen heißen muss, Big Sister is watching you, weil wir ja hier eigentlich nur Arbeiterinnen und Königinnen haben und die Männchen in diesem Superorganismus eigentlich gar keine wesentliche Rolle spielen, zumindest nicht auf Dauer. Tatsächlich sind Insektenstaaten, zumindest die von Bienen, Wespen und Ameisen, rein weiblich. Und eigentlich ist es ja verwunderlich, wenn wir über Konflikte reden, weil wir kennen ja aus anderen Studien, dass gerade die Männchen es sind, die aggressiv um den Zugang zu Weibchen konkurrieren. Darwin hat das als intrasexuelle Selektion bezeichnet. Und daneben gibt es noch die intersexuelle Selektion, wo die Männchen versuchen, sich durch Ornamente oder Balzverhalten als hochwertige Paarungspartner anzupreisen. Ja? Also bei den verschiedensten Vögeln, bei Säugetieren, bei Reptilien und so weiter weiß man, die Männchen sind aggressiv, die Männchen balzen sehr komplex oder die Männchen haben irgendwelche Ornamente, mit denen sie versuchen, die Weibchen zu betören. Wie sieht es bei Ameisen aus? Man würde also erwarten, dass auch bei den Ameisen die noch frisch geschlüpfte, noch nicht verpaarte Königin erhofft, sich mit einem ganz, ganz tollen Ameisenmännchen zu verpaaren. Das ist aber nicht so. Alles, was sie bekommt, ist ein mickriges Männchen. Und tatsächlich sind Ameisenmännchen im Vergleich zu den Arbeiterinnen und den Königinnen eher fragil. Sie sind nicht sehr langlebig. Sie sind auch insgesamt eher schwächlich. Und Höldobler und Wilson 1994 haben mal geschrieben, dass Ameisenmännchen letztendlich nur ja, spermientragende Cruising Missiles sind, die nur für die Paarung und für die Ejakulation evolviert sind. Warum ist das so? Warum kämpfen Ameisenmännchen nicht stärker? Nun, es liegt daran, dass die beiden verschiedenen Paarungssysteme, die wir bei Ameisen überwiegend haben, kaum Chancen auf eine Monopolisierung von Weibchen geben. Die Weibchen sind entweder zu weit verteilt beim Female Calling oder es gibt zu viel Konkurrenz in der Male Aggregation, wo wir große Schwarmwolken haben, sodass die einzelnen Männchen kein Harem von Weibchen für sich monopolisieren können. Das führt dazu, dass eigentlich keine Vorteile darin bestehen, Waffen in der Evolution entstehen zu lassen. Und es führt auch dazu, dass die Männchen keine sehr funktionsfähigen Hoden haben. Das heißt, die Hoden degenerieren bei der Geschlechtsreife und häufig haben die Männchen Spermien, die nur für eine einzige Kopulation reichen. Man spricht hier von Suicidal Mating. Deswegen finden wir eigentlich so gut wie nie Aggressionen bei Ameisenmännchen. Es ist aber anders bei einer speziellen Gattung, auf die ich jetzt eingehen möchte, in diesem zweiten Teil meines Vortrags. Das ist die Gattung Cardiocondyla. Kommt in der alten Welt eigentlich überall vor. Unterschiedliche Farben zeigen unterschiedliche Gegenden. Das hier ist der Stammbaum. Und das hier ist eine Drosophila, eine Taufliege oder Fruchtfliege. Wir wissen, wie klein die sind. Unsere Ameisen Cardiocondyla sind noch ein ganzes Stück kleiner. Das Spezielle ist bei Cardiocondyla, dass wir hier zwei verschiedene Männchentypen haben. Wir haben diese fragilen, typischen Ameisenmännchen und dazu kommen noch solche flügellosen Männchen. Und wenn man sich die Morphologie der flügellosen Männchen hier anschaut, speziell die Kieferzangen, dann sieht man, dass die offensichtlich spezialisiert sind zum Kämpfen. Und tatsächlich finden wir hier im Staat tödlich endende Männchenkämpfe. Männchen attackieren frisch geschlüpfte andere Männchen mit ihren langen Kieferzangen und massakrieren die. Oder aber auch adulte Männchen kämpfen miteinander, beschmieren sich gegenseitig mit Sekreten, die letztendlich wiederum Aggression von Seiten der Arbeiterin hervorrufen. Und durch diese Männchenkämpfe kann ein erfolgreiches Männchen über lange Zeit das einzige Männchen in dem Nest drin sein, was sich mit den Jungköniginnen verpaaren kann, die dort im Laufe von mehreren Wochen entstehen. Auch wenn teilweise noch der, ja, wie man sagen könnte, der frühere Konkurrent oder seine Reste mit herumgetragen werden. Das Paarungsverhalten ist auch bei Cardiocondyla sehr viel komplexer, als wir es bei anderen Ameisen kennen. Und es stellt sich jetzt natürlich die Frage, was machen denn eigentlich solche Kämpfe bei Cardiocondyla evolutionär Sinn, wenn die Männchen doch tatsächlich eigentlich keinen großen Spermienvorrat haben? Warum sollte man kämpfen um einen Harem von Weibchen, wenn nicht alle Haremsdamen begattet werden können? Und tatsächlich haben wir hier bei Cardiocondyla eine riesige Ausnahme. Cardiocondyla sind die einzigen sozialen Insekten innerhalb Bienen, Wespen und Ameisen, bei denen die Männchen eine fortlaufende Spermatogenese haben. Das hier sind die Hoden von einem solchen winzig kleinen Männchen herauspräpariert. Und hier, wenn man da histologisch dran geht, dann sieht man, dass in den Hoden dauernd neue Spermien produziert werden können. Und das, obwohl bei allen anderen sozialen Hymenopteren diese Spermatogenese früh aufhört. Kurs Bumsma hat in einem Paper mal geschrieben, dass diese Rückkehr zur andauernden Spermatogenese ungefähr so spektakulär wäre, als wenn Wale tatsächlich Beine wieder neu evolvieren würden und an Land gingen. Nun, diese letalen Männchenkämpfe sind die Ausgangsform. Davon gibt es jetzt sehr, sehr viele verschiedene Varianten. Es gibt den reinen Infantizid, wo also wirklich nur Jungmännchen getötet werden. Es gibt den indirekten Infantizid, wo alte Männchen, die Arbeiterin dafür einsetzen, junge Männchen zu töten. Es gibt Territorialität im Nest, wo Männchen eben unterschiedliche Bereiche gegen andere Männchen verteidigen. Und letztendlich gibt es auch eine gegenseitige Toleranz. Wir haben versucht herauszufinden, wie evolutionär zu erklären ist, wie die verschiedenen Taktiken entstehen. Und wir konnten letztendlich feststellen, dass das Ursprüngliche tatsächlich die Kämpfe zwischen erwachsenen Männchen waren. Das führt dann letztendlich zu Kämpfen von erwachsenen Männchen gegen frisch geschlüpfte Jungmännchen. Und der letzte Schritt ist letztendlich diese komplette Toleranz. Wir können auch ökologische Parameter finden, die zeigen, unter welchen Umweltbedingungen die eine oder die andere Männchenstrategie erfolgreich ist. Was wir nicht wissen, ist, wie ursprünglich eigentlich dieser Männchenpolyphenismus entstanden ist. Wie ist es in der Evolution dazu gekommen, dass bei Cardiocondyla ein so merkwürdiges System entstanden ist? Nun, abschließend möchte ich noch zeigen, eine Art, bei denen die Männchen tolerant sind, das ist Cardiocondyla elegans. Wir haben hier im Nest nur eine einzige Königin. Die Nester sind vergleichsweise groß für Cardiocondyla, bis zu fast 1000 Individuen. Und wir können mit genetischen Methoden erkennen, dass tatsächlich, wie wir eigentlich erwarten würden, wenn man Paarung im Nest hat und wenn die Männchen ungeflügelt sind und das Nest nicht verlassen, dass dann die meisten Paarungen zwischen Geschwistern entstehen. Der Inzuchtkoeffizient beträgt 0,37 und das bedeutet letztendlich, dass 70% aller Paarungen zwischen Geschwistern sind. Das passt dann ja eigentlich alles zu den Beobachtungen dazu. Aber wenn man mal drüber nachdenkt, 70% ist nicht 100%. Wie kommt es eigentlich zu diesen 30% Auszucht? Nun, um das näher zu durchleuchten, sind wir nach Südfrankreich gegangen, wo es diese Ameisen gibt. Und wir haben uns dorthin gesetzt und geschaut, was passiert. Und was da passiert, möchte ich Ihnen zeigen. In diesem Bereich sehen Sie eine Arbeiterin, die eine Jungkönigin trägt. Sie trägt sie, obwohl das winzig kleine Ameisen sind, schnurstracks, teilweise über mehrere Meter, bis zu 16 Meter konnten wir die verfolgen, durch diese eigentlich ja landmarkenlose Gegend. Das geht also wirklich über Minuten und trägt sie schnurstracks in einer geraden Linie bis zu diesem winzig kleinen nadelstichgroßen Loch. Und das ist die Nestöffnung von einer fremden Kolonie, die teilweise, wie gesagt, mehrere Meter entfernt ist von der Ausgangskolonie. Und die Arbeiterin hat dort eine Jungkönigin hingetragen. Durch genetische Methoden konnten wir herausfinden, dass die Arbeiterin ihre Schwestern vom heimatlichen Nest zum Nesteingang nicht verwandter Kolonien tragen und dass dort eben ermöglichen, dass es zur Auszucht kommt. Damit wird letztendlich die langdauernde Inzucht und die davon abhängenden negativen Konsequenzen vermieden. Das ist eigentlich bei Tieren extrem selten, dass bei der Partnerwahl irgendwie noch eine dritte Person damit eingreift. Bei uns ist das gängig. Wir kennen das als Verkuppeln, Kuppelei. Wir haben das deswegen hier jetzt als Royal Matchmaking bezeichnet, also königliches Verkuppeln, weil hier die Jungkönigin durch die Arbeiterin letztendlich mit bestimmten Männchen zusammengebracht werden. So, ich hatte Ihnen gesagt, Verwandtschaft begünstigt Kooperation. Und wie passen all die jetzt gezeigten Manipulationen, Verletzungen, Tötungen und so weiter zu dieser Vorstellung, dass Verwandtschaft Kooperation begünstigt? Wir haben gesehen, Arbeiterinnen verletzen oder töten ihre Schwestern. Arbeiterinnen töten teilweise auch ihre Mutter, die Königin. Arbeiterinnen töten ihre Brüder oder Neffen und Männchen töten ihre Brüder. Wie kommt es? Und dazu muss man jetzt sagen, dass alles relativ ist. Was ist relativ? Nämlich Verwandtschaft ist relativ. Dieser Verwandtschaftsgrad, um den es hier die ganze Zeit gegangen ist, dieses R, ist kein absolutes Maß für genetische Ähnlichkeit, sondern ein relativer Wert, der sich aus der Hintergrundähnlichkeit von Individuen in der Population ergibt, in der die Konkurrenz auftritt. Das heißt, im Gegensatz zur Konkurrenz zwischen Insektenstaaten, wenn verschiedene Staaten miteinander konkurrieren, spielt die Verwandtschaft im Fall der lokalen Konkurrenz innerhalb des Nests kaum eine Rolle. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, dass Verwandtschaft eben, zumindest in der Form, wie wir sie hier in der Soziobiologie verwenden, kein absolutes Maß ist, sondern ein relatives Maß. Gut, um das Ganze zusammenzufassen, Hamiltons Theorie der Verwandtenselektion erklärt die Entstehung und Aufrechterhaltung kooperativer Systeme, aber auch das Auftreten von disruptiven Interessenskonflikten. Königin und Arbeiterin konkurrieren unter anderem um reproduktive Chancen. Diese Konflikte werden aber durch Policing oder auch, darauf bin ich nicht eingegangen, chemische Signale minimiert. Und dadurch funktioniert der Staat normalerweise als Ganzes, als Superorganismus. Diese Konkurrenz ist nicht auf die weiblichen Tiere, Arbeiterinnen und Königinnen beschränkt, sondern auch die Menschen mancher Arten konkurrieren um Paarungspartner. Da sie nicht aktiv in den Staat eingebunden sind, hat dies aber letztendlich auf den Superorganismus keine Auswirkung. Gut, das war jetzt sehr, sehr viel. Und es haben auch sehr, sehr viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich daran beteiligt. Bei all diesen Personen möchte ich mich herzlich bedanken. Natürlich auch bei den Leuten, die das Geld gegeben haben, Deutsche Forschungsgemeinschaft und so weiter. Und bei Ihnen möchte ich mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Und falls Sie noch da sind, würde ich mich freuen, Fragen zu beantworten.
Der Zoologe Jürgen Heinze war das für euch mit einem Vortrag über Konflikte in Insektenstaaten. Ja, und wenn ihr da noch ein bisschen weiterlesen wollt oder noch mehr spannende Hörsaalvorträge zu anderen Themen hören wollt, dann guckt mal in die Shownotes oder auf unsere Seite deutschlandfunknova.de/Hörsaal. Da gibt's noch mehr Stoff. Im besten Falle abonniert uns einfach, wenn ihr es nicht schon habt, dann verpasst ihr auch keine Folge mehr. Ich bin Katrin Ohlendorf, schön, dass ihr dabei wart. Macht's gut und passt auf euch auf.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jede Woche neu. In der Deutschlandfunk-App.